Dann möchte ich Sie herzlich einladen, jetzt mit mir eine gedankliche Reise zu unternehmen zu diesem Stichwort und diesem Thema Brennpunkt Nahost. Welche Rolle spielt Israel in dem Friedensprozess? Meine Damen und Herren, ich möchte eine Vorbemerkung machen. Es ist so, dass ich zu diesem Thema nicht neutral spreche. Und zwar deswegen nicht, weil es eine Neutralität gar nicht gibt zu diesem Thema und auch in anderen Bereichen nicht. Ich möchte von vornherein deutlich machen, ich möchte hier reden aus einer ganz eindeutigen christlichen Perspektive. Und das bedeutet, eine christliche Perspektive ist erstens ganz orientiert und interessiert an historischer Wahrheit und ist zweitens orientiert an dem, was der Gott Israels über Israel denkt. Das heißt, ich rede auch aus einer göttlichen Perspektive, soweit man das sagen kann, und ich möchte Sie mitnehmen auf eine Reise in Ihren Gedanken, und Sie entscheiden dann selber, ob Sie dem folgen wollen oder können, was ich hier versuchen möchte auszusprechen. Das ist ganz wichtig für den Anfang. Gut. Nun, wenn man über die Rolle Israels nachdenkt oder wenn man sie bedenkt, dann wird man sehr schnell feststellen, dass im Grunde genommen in der Mehrheit der Weltöffentlichkeit diese Frage nach der Rolle Israels im Friedensprozess äußerst negativ beantwortet wird. Das bedeutet, nach der Mehrheit der Weltöffentlichkeit ist Israel der Hauptschuldige daran, dass es im Nahen Osten keinen Frieden gibt. Und nicht nur, dass man Israel als den Hauptschuldigen betrachtet, man sagt auch, Israel ist eigentlich das größte Hindernis für den Weltfrieden. Sagen nicht alle, aber sehr viele. Und die Stimmen nehmen zu. Es ist ganz eindeutig so, dass natürlich seit der Existenzgründung des Staates Israel 1948 sehr viele Dinge passiert sind und geschehen sind. Und in der Weltöffentlichkeit nimmt diese Haltung mehr und mehr zu. Es schaut so aus, wie wenn sich eine Allianz in der ganzen Welt ergeben würde, gerade zu diesem Thema des Friedensschlusses, bei Staatenlösung oder was auch immer hier die Rede ist, wo man Israel verantwortlich macht, entweder ganz allein oder hauptsächlich als Schuldiger daran, dass der Friede nicht im Nahen Osten zustande kommt. Und das wird auch so gewertet, dass dieser Konflikt eigentlich auch eine Gefahr in sich birgt für den gesamten Weltfrieden insgesamt. Nun, ich möchte versuchen, nur in drei kurzen Themenbereichen aus der jüngeren Vergangenheit, das Ihnen noch mal ein Stückchen vor Augen führen, wie sehr Israel immer wieder als der Hauptschuldige oder als der Alleinschuldige bezeichnet wird, dass kein Friede zustande kommt und keine Lösungen gegeben werden. Und wie sozusagen hier diese Fragen auch gehandhabt werden. Drei Beispiele dafür. Das erste ist der sogenannte Gaza-Konflikt. Hier haben Sie gar den Gazastreifen auf einer Landkarte. Nun, Sie wissen alle, dass im Jahre 2005 Israel sich aus dem Gazastreifen zurückgezogen hat. Und zwar vollkommen zurückgezogen hat. Und nun auch diesen Streifen der palästinensischen Autonomiebehörde übergeben hat. Das bedeutete damals, dass 9000 Israelis evakuiert werden mussten, weil es ja auch in diesem Teil jüdische Siedlungen gab. Es waren 21 jüdische Siedlungen, die damals geräumt werden mussten unter diesem Thema Land für Friede. Zwei Jahre später hat die Hamas durch Wahlen die Herrschaft in diesem Gazastreifen übernommen. Und sie hat etwas fortgesetzt und aufgebaut, was es ja schon vorher gab, aber nochmal verstärkt, nämlich eigentlich diesen Gazastreifen zu einer Basis für Raketen zu machen gegen Israel und darüber hinaus auch andere Waffen, die eben über See oder über Tunnels von Ägypten her in das Land hineingekommen sind. Und Tatsache ist, dass wenn man das ein bisschen weiter zurückgeht noch, dass mehr als 10.000 Raketen innerhalb von 8 Jahren, da ist jetzt schon diese Zeit eingerechnet, seit die Hamas an der Regierung ist, auf Israel abgeschossen wurden. Und 2005 hat sich's noch vermehrt. Das heißt, Israel hat Land gegeben, aber keinen Frieden geerntet. Das Problem ist, dass diese Raketen natürlich eine immer größere Reichweite bekommen. Und man sieht ja hier auf diesem Bild, dass es da auch verschiedene Möglichkeiten gibt. Wenn Sie diese Karte sehen, Sie sehen, hier ist Beersheba, eine Großstadt in Israel. Hier ist Ashkelon, hier ist Ashdod und hier ist bereits Tel Aviv. Also die Reichweite der Raketen nimmt zu und wird immer bedrohlicher. Dass Israel da nicht schweigen konnte und reagieren musste, ist eigentlich normalerweise auch jedem klar. Dann kam es zu diesem Gaza-Krieg oder dieser Militäroperation im Gaza im Dezember 2008 auf Jänner 2009, also ungefähr 3 Wochen hat dieser Konflikt gedauert. Und diese Reaktion Israels war natürlich, hat zu einem riesigen Aufschrei in der gesamten Weltbevölkerung geführt. Ich habe keinen Aufschrei gehört, wie durch diese Jahre hindurch Israel mit diesen 10.000, bitte sehr, 10.000 Raketen beschossen wurden und ganze Landstriche im Süden von Israel, wenn man jetzt nur vom Gazastreifen hergibt, immer in Angst leben mussten. Wenn Israel eine Aktion gemacht hat gegenüber diesem oder jenem, sagen wir mal im Gazastreifen, hat es vorbereitet und angekündigt. Die Palästinenser wussten immer, wann Israel angreift. Sie haben sie sogar gewarnt, auch manchmal Stunden davor, sie kommen dort oder dorthin. Auch in anderen Konflikten. Wir wissen das sehr genau, nur die Weltöffentlichkeit nimmt keine Notiz davon. Jedenfalls diese Reaktion Israels wurde natürlich dann auch sehr stark gebrandmarkt und Israel wurde wieder zum Schuldigen gebracht. Das, was immer passiert und das, was sozusagen wichtig ist, dass wir es zumindest grundsätzlich einmal verstehen. Es wird in der Weltöffentlichkeit fast immer Ursache und Wirkung vertauscht. Das ist ein Problem, das ist ein Phänomen. Das betrifft ganz besonders Israel. Also Israel wird sozusagen angeklagt, in Wirklichkeit sind aber diese Raketen sozusagen schuld, dass ja natürlich Israel dann auch reagieren musste. Das führte auch dazu, dass dann eine Seeblockade eingeführt werden musste, damit eben die Waffenlieferungen von der Seeseite her gestoppt werden konnten. Und dann ging es weiter mit diesem unseligen Geschehnis im Juni dieses Jahres mit dieser Gaza-Flottille, wo nun durch eine Militäroperation ein Schiff, ein türkisches Schiff, sozusagen übernommen wurde und da einige Aktivisten auch getötet worden sind, und auch Israelis sind ja verletzt worden. Und wieder ein mächtiger Aufschrei in der ganzen Weltpresse. Man hat sich nicht so sehr Mühe gemacht, dass man genauer nachgeforscht hat, was eigentlich der Hintergrund dieser Flottille gewesen ist, sondern man hat zuerst, bevor man Informationen bekommen hat, sofort Israel angeklagt. Es gab sogar im Wiener Gemeinderat einen Beschluss, Stunden nach dieser Aktion, wo der Gemeinderat Israel einseitig verurteilt hat, ohne die Chance überhaupt gehabt zu haben, nachzuforschen, was da im Grunde genommen gewesen ist. Israel hat es immer wieder betont und es gibt ja viele Belege dafür, dass im Hintergrund dieser Flottille eine türkische Organisation stand, IHH abgekürzt, die eindeutig Kontakte mit der Hamas und mit terroristischen Organisationen hatte, die natürlich nicht zum eigentlichen Ziel hatten, nun in diesen Gazastreifen humanitäre Hilfe zu bringen, sondern das eigentliche Ziel war, Israel sozusagen zu provozieren, Israel herauszufordern, zu blamieren, weil sie konnten sich nur blamieren, es gibt gar keine andere Möglichkeit, nämlich mit dem einen Zweck, dass die Weltöffentlichkeit wiederum Israel anklagt und einen Druck ausübt auf Israel, damit es die Seeblockade sozusagen zurücknimmt. Und das würde ja auch bedeuten, eine eindeutige Unterstützung dessen, was die Hamas in dem Gazastreifen auch tut. Und in diesem Zusammenhang dieser Situation, wo wieder Israel einseitig verantwortlich gemacht wurde, nicht diejenigen, die mit den Schiffen gekommen sind, waren schuld, und Israel war schuld. Versteht ihr? Es ist immer dieselbe Spiel. Es wird umgedreht. Israel ist der Hauptschuldige. Aber diese ganze Situation war auch dazu angetan, dass wiederum in der Weltöffentlichkeit sehr viel gesprochen wurde über eine humanitäre Katastrophe im Gazastreifen. Das ging durch die Weltpresse wieder, und deswegen müssen ja diese Leute dann auch versorgt werden mit Hilfsgütern. Meine Damen und Herren, es ist klar, dass in einem solchen Gebiet, in einer solchen Situation gibt es Armut, gar keine Frage. Es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit, die natürlich auch ihre Gründe hat. Israel wird wieder zur Verantwortung gezogen. Ich würde denken, die Hamas hat mehr Verantwortung für die Arbeitslosigkeit als Israel. Und bitte bedenken Sie auch, dass es eigentlich aufgrund von Israel selber und auch von anderen Hilfsorganisationen so ist, dass täglich 2000 Tonnen, bitte täglich, Hilfsgüter von Israel aus in den Gazastreifen geliefert werden. 2000 Tonnen, bitte stellen Sie sich das vor, was das sozusagen ausmacht. Da ist gerade diese Aktion, wo ein paar Tonnen sozusagen Hilfsgüter geliefert werden, nicht das, was nun sozusagen das Gelbe vom Ei ist, und Sie brauchen das so dringend, sondern es war ein ganz anderer Hintergrund. Das heißt, in Israel gibt, im Gazastreifen gibt es natürlich Armut aber und Arbeitslosigkeit, aber wenn man das nun vergleicht, ich habe die statistischen Zahlen mir auch herausgesucht, wenn man das vergleicht, dann ist Gaza im Vergleich mit vielen, vielen, vielen anderen Ländern nicht ärmer dran als diese, wo es auch viel Armut gibt. Es gibt auch in Israel übrigens Armut. Gibt auch in Israel viel Armut. Ist auch ganz wichtig. Das heißt, es wird hier auch wiederum, um Israel zu attackieren, um Israel als den Alleinschuldigen hinzustellen, ein Mythos aufgebaut über eine humanitäre Katastrophe, die es in dem Gazastreifen geben soll. Nun, das ist nicht so. Und um da ein bisschen ein ausgewogeneres Bild zu bekommen, möchte ich Ihnen ein paar Bilder zeigen von Gaza. Man ist sogar so weit gegangen in der Beschuldigung Israels, dass man gesagt hat, die Israelis halten die Palästinenser in Gaza wie in einem Konzentrationslager. Das ist der schlimmste Vorwurf, wenn man auf diese Tour kommt. Ja, aber das hört man. Und immer wieder hört man das. Deswegen möchte ich Ihnen ganz schnell, so flashartig, einige Bilder zeigen, wie dieses Konzentrationslager in Wirklichkeit in Gazastadt ausschaut. Lassen Sie diese Bilder kurz wirken, das ist alles Gazastadt. Wenn ich Ihnen diese Bilder gezeigt hätte, bevor ich gesagt hätte, das ist Gaza, hätten Sie es nicht für möglich gehalten. Ich hätte gedacht, das ist eine westliche, moderne Metropole, wo man gerne hinkommt, um Urlaub zu machen und so weiter. Das ist die andere Seite von Gaza, die man nicht in den Medien sieht. Also wir müssen aufpassen, sozusagen auch da, dem, was immer wieder an Meldungen kommt, was hier für ganz gezielte Propaganda auch gemacht wird, nämlich um Israel als schuldig zu bezeichnen. Um das geht's ja. Israel ist das Hindernis für Weltfrieden. Sie machen das und das und das und sind nicht bereit, sozusagen diese oder jene Dinge, die die Weltöffentlichkeit fordert, zu tun, auch im Zusammenhang mit einer scheinbaren Katastrophe, humanitären Katastrophe in Gaza. Israel ist wirklich in einer Position, wo sie sehr genau auch überlegen, natürlich die Regierung, was können wir tun? Und sie sind ein Land, das absolut sich kümmert, auch um die sogenannten Flüchtlinge, über die wir dann gleich nochmal sprechen. Ein zweiter Themenbereich, wo Israel angeklagt, ich will nur so ein bisschen etwas sagen, wo in unseren Tagen heute Israel ständig als der Schuldige betrachtet wird. Man sagt, man kommt nicht zu einem Frieden, die Friedensverhandlungen gehen nicht weiter, weil die Israelis in der sogenannten Westbank, in den sogenannten besetzten Gebieten, in den Gebieten, die man als solche betrachtet, die man weggenommen hat den Palästinensern, weil sie dort Siedlungen bauen. Und deswegen der Aufschrei der Weltbevölkerung, Baustopp, Baustopp, Baustopp in der Westbank. Hier ist die Westbank und hier sieht man nun auch an diesen schwarzen Dreiecken, also diese schwarzen Dreiecke, die Sie hier sehen, das sind sozusagen die israelischen Siedlungen, die es in der Westbank geht. Und da und das, dazu gehört auch noch Ost-Jerusalem, wo man sozusagen diesen Baustopp ständig verlangt. Nun, ich habe noch nie von einem Baustopp gehört, den die Weltöffentlichkeit verlangt von den Palästinensern in diesem Gebiet. Warum? Die Tatsache ist die, dass sowohl die Palästinenser und da schließt sich die Weltöffentlichkeit, ich meine immer die Mehrheit, man kann nicht immer ganz verallgemeinern alle zusammen, aber es ist eine wirkliche Mehrheit, weil die Mehrheit der Weltbevölkerung mit den Palästinensern zusammen sagen, dieses Land hier, diese Westbank, ja, mit Gaza und natürlich auch Ost-Jerusalem, ist unser eigenes Land, das uns gehört und deswegen haben wir ein Recht, ausschließlich dort zu wohnen. Es ist unser Land. Und jetzt müssen wir wieder versuchen, der Sache ein bisschen auf den Grund zu gehen. Ich kann das ja natürlich nicht in aller Ausführlichkeit, aber doch so, dass ich hoffe, dass Sie das auch verstehen, was ich meine. Die Frage ist, wem gehört denn dieses Land wirklich? Und da müssen wir wieder zurückgehen, ein bisschen in der Geschichte. Und wenn wir da zurückgehen, dann müssen wir auf diese Zeit zurückgehen, die das britische Mandatsgebiet war, nachdem das Osmanische Reich zusammengebrochen ist und dann im Ersten Weltkrieg die Briten die Herrschaft übernommen haben über dieses Gebiet, wurde dieses Gebiet hier, das ich Ihnen hier jetzt umzeichne, wurde so zum sogenannten britischen Mandatsgebiet. Das heißt, sowohl westlich vom Jordan, also links davon, also auch östlich vom Jordan, rechts davon, war das Gebiet, das man als Mandat bezeichnet. Und das ist jetzt wichtig. Mandat bedeutet, dieses Gebiet war nicht Teil irgendeines souveränen Staates zu diesem Zeitpunkt. Es war von den Briten verwaltet. Es war sozusagen, wenn ich mal so sagen, ein rechtsfreier Status, der da geherrscht hat. Nun, 1946 ist dann dieser Ostteil dieses Mandates zu dem selbstständigen Staat Jordanien geworden. Das heißt, dieser Staat, dieses Gebiet ist heute sozusagen Jordanien und ist ein souveräner Staat. Das heißt, alles, was in diesem Gebiet liegt, gehört zu dem souveränen Staat Jordanien. Nun blieb dieses Gebiet hier übrig als britisches Mandatsgebiet. Und 1947, ein Jahr später, ist dann durch den Vorschlag von der UNO ein Teilungsplan eröffnet worden, wo die UNO sowohl der jüdischen Besiedlung als auch der arabischen Besiedlung dieses Teiles hier, nur mehr, nicht dieses Ganzen, gesagt hat, wir wollen vorschlagen eine Zwei-Staaten-Lösung, einen jüdischen Staat und einen arabischen Staat. Nun, da wurden künstliche Grenzen hervorgerufen, je nachdem, wo die meisten Bevölkerungsgruppierungen gewesen sind. Das ist ein ganz komisches Gebilde, das ist jetzt im Detail nicht so wichtig. Jedenfalls Fakt war, dass die jüdische Seite sofort diesen Vorschlag angenommen hat und 1948 im Mai dann einseitig den Staat Israel ausgerufen hat und die arabische Seite konsequent es abgelehnt hat, den anderen Teil, der von der UNO ihnen zugewiesen war, als einen eigenen Staat zu gründen, mit der Begründung, dieses Gebiet gehört uns. Als ganzes Gebiet. Nachdem Israel die Staatsgründung vollzogen hat, ist am nächsten Tag, wie Sie wissen, sind dann fünf arabische Staaten haben sofort den Krieg erklärt, im nächsten Tag. Es gab ungefähr 600.000 Einwohner in diesem Gebiet Israels, in dem sich zuerst Israel befand. Und diese Länder hier, Ägypten, Jordanien, Syrien, Libanon und Irak, das waren die fünf Staaten, die sofort den Krieg erklärt. Und daraus entstand der sogenannte Unabhängigkeitskrieg, der nicht nur ein paar Wochen dauerte, wie die arabischen Staaten meinten, sondern dann eineinhalb Jahre und 1949 dann beendet wurde. Und 1949 wurde dann eine Waffenstillstandslinie gezogen. Und das habe ich schon gesagt, das ist jetzt nun das Nächste. Das ist nun Israel von 1949 bis 1967. Das, was Sie hier nun sehen, als diesen etwas helleren gelben Teil, hier steht Israel, das war sozusagen das Land Israel, das nach dem Unabhängigkeit 1949 entstanden ist, wobei dieser Teil, den man eben nun Westbank nennt, das ist Samaria und Judäa und der Gazastreifen, die sind sozusagen angeschlossen worden, annektiert worden an Jordanien, also hier oben, dieser Teil, muss ich gleich nochmal weitergehen ein Stück weit, um das deutlich zu machen. Das heißt, die Westbank und Ostjerusalem, also die Westbank, das ist dieses Gebiet, und Ostjerusalem ist unter jordanische Verwaltung gekommen und Gaza ist unter ägyptische Verwaltung gekommen. Was heißt das? Hier in diesem Gebiet, das ist ein offizieller Staat, aber diese übrig gebliebenen Gebiete hier wurden nie ein offizieller Staat, sondern wurden als Gebiete einer anderen Nation sozusagen zur Verwaltung übergeben. Das heißt, die Verwaltung über diese Gebiete hatte nun Jordanien oder Ägypten. Es blieb immer noch ein Gebiet, wo es hier zum Beispiel keine festen, souveränen Grenzen eines Staates gab. Die einzige Grenze war hier, also nicht die einzige, sondern diese Grenze, Libanon, dann Syrien, dann Jordanien und hier Ägypten. Aber hier waren keine souveränen Grenzen. Das heißt, dieses Gebiet wechselte vom britischen Mandat zu einer Mandat, das nun die Jordanien überbekam, beziehungsweise hier den Gazastreifen Ägypten. Es war immer noch ein rechtsfreier Raum. Es war nicht eingegliedert in das Staatsgebilde von Jordanien oder eingebunden in das Staatsgebilde von Ägypten. Und das bedeutet, beide Gebiete wurden nicht rechtlich in einen Staat eingegliedert. Sie waren auch vorher kein Staat. Was war dort? Ein Mandatsgebiet. Es hat davor nie einen palästinensischen Staat gegeben. Wenn die Palästinenser sagen, wir wollen unseren Staat zurück, es gab ja gar keinen. Das war ein rechtsfreies Gebiet, das in der Herrschaft änderte, wechselte. Einmal war es unter britischem Mandat, dann kam es unter das jordanische Mandat und dann ging es weiter mit dem Sechstagekrieg. 1967 ist dann wiederum ein Verteidigungskrieg ausgebrochen. Waren alle Kriege, die Israel geführt hat, waren Verteidigungskriege. Und in diesem Krieg ist jetzt dieses Gebiet, das man als Westbank bezeichnet hier, und Gazastreifen, ist sozusagen von der israelischen Armee eingenommen worden, auch Ostjerusalem, und Jerusalem wurde wieder zusammengefügt. Auch hier im Sinai wurden Teile eingenommen und auch hier in den Golanhöhen wurden Teile sozusagen erobert. Nun, es geht um Folgendes. Dieser Teil hier, das sind diese sogenannte Westbank und Gaza, dort hat nach 1967 dann die Siedlungen begonnen. Aber auch jetzt, nachdem Israel die Herrschaft über diese beiden Gebiete hatte, die Autonomie hatte, war es immer noch nicht rechtskräftiger Teil eines Staates, sondern es war immer noch ein Gebiet, das umstritten war, wem wird dieses Gebiet einmal gehören, wenn es Frieden gibt und dann auch Verhandlungen in einer Weise auch geschehen. Und nun zeige ich Ihnen eine Aussage, die der Vizeaußenminister Israels in einem Artikel im Wall Street Journal geschrieben hat am 30.12. zu diesem Thema. Dani Ayalon hat geschrieben, unter anderem, ich zitiere nur, über diese Frage der Siedlungen hier in diesem Gebiet der sogenannten Westbank, wie wir es unten noch einmal sehen. Er sagt, erstmals geht es darum, dass das Territorium, das gegenwärtig als Westjordanland bekannt ist, man nicht als im juristischen Sinne besetzt bezeichnen kann, weil sich über diesem Gebiet vor der Einnahme durch Israel keine Souveränität erstreckte. Das ist ein springender Punkt in der ganzen rechtlichen und historischen Auseinandersetzung. Es war britisches Mandatsgebiet und ist dann auf diese Seite oder auf diese Seite gekommen, aber nie eingegliedert worden in einen rechtlichen Sinne. Und dann heißt es, entgegen mancher Vorstellung hat der palästinensische Staat nie existiert. Man hat nicht einen palästinensischen Staat sozusagen erobert und ihnen ein Land weggenommen. Es hat ihnen gar nie gehört. Schon, dass sie dort gewohnt haben, das ist ihre Heimat für viele, aber es war nicht ihr Land, das ihnen gehört hat. Hier, dort war nie ein Staat, nie mit einer Hauptstadt, nie mit einem Volk, das eine Einheit bildete. Entgegen mancher Vorstellung hat der palästinensische Staat nie existiert, ebenso hat nie irgendein Staat Jerusalem zu einer Hauptstadt erklärt, obwohl sich die Stadt jahrhundertelang unter der muslimischen Herrschaft befand. Es war für viele gar nicht interessant, dieses Land. Und ich habe da noch eine Aussage. Nach dem Sechstagekrieg gab es diese berühmte Resolution, UNO-Resolution 242, die Fragen, wie das jetzt mit diesen sogenannten besetzten Gebieten Westjordanland und Gaza weitergehen sollte. Und einer der Autoren dieser Resolution, und da ist eben auch wichtig, wie diejenigen, die die Resolution selber geschrieben haben, sie auch kommentieren. Denn da gibt es ja dann wieder viele Auslegungen. Alle Parteien berufen sich auf diese Resolution und machen andere Dinge daraus. Das ist ein kompetenter Kommentar, der so lautet. Diese Resolution gründet auf zwei Prinzipien. Israel kann dieses Territorium so lange verwalten, bis seine arabischen Nachbarn mit ihm Frieden schließen. Das heißt, die Westbank und Gaza ist so lange rechtlich unter der Autonomie Israels, solange bis ein Frieden geschlossen wird, in dem Sinne, dass es mit den Nachbarn Israels eine staatliche Übereinkunft kommt, wem dieses Land gehört und wo die Grenzen sind. Solange das nicht stattfindet, dass keine Übereinkunft eines Friedens mit einer Klarstellung, wem wird nun dieses Land, dieses Westjordanland, eingegliedert im Staatsgebilde. Bevor das nicht ist, hat Israel das Recht, diesen Teil zu verwalten, auch von dieser Resolution her. Und das bedeutet, das Recht der Juden westlich des Flusses Jordan, also eben zum Meer hin, also in der Westbank und Jerusalem zu siedeln, ist unbestreitbar. Dem, der die Autonomie darüber momentan zusteht, der hat auch das Recht, auch das internationale Recht, dort zu siedeln. Dieses Recht war nie beschränkt und kann auch nicht beschränkt werden, außer im Rahmen eines anerkannten Friedensvertrages zwischen Israel und seinen Nachbarn. Sehen Sie, das ist eine ganz wichtige Sache. Und in allen Verhandlungen und in allem, sage ich einmal, Geschrei, das es in der Welt gibt gegen Israel, Baustopp, Baustopp, weil es ist nicht rechtsmäßig, es ist unser Land, sagen die Palästinenser. Rechtlich gesehen ist es nicht so. Man kann sagen, es ist ein umstrittenes Gebiet. Es ist noch nicht geklärt, wem es wirklich gehört. Aber solange es nicht geklärt ist und feste, souveräne Grenzen sind, kann Israel im Moment es verwalten und auch siedeln. Das ist sozusagen auch ein internationales Recht, das von der UNO auch bestätigt ist. Nur die UNO selber behandelt es auch nicht so, wie es sein sollte. Ich möchte etwas anderes noch dazu fügen. Auf der anderen Seite gibt es ja in der Westbank einen sehr, sehr starken Bauboom von palästinensischer Seite her. Haben Sie jemals schon in der Weltöffentlichkeit einen Aufruf gehört, stopp den Bauboom von den Palästinensern in diesem umstrittenen Gebiet? Es ist ja noch gar nicht sicher, wem es gehört. Wem es gehören wird. Und die Verhandlungen müssen erfolgen und es werden da Lösungen notwendig werden, das ist gar keine Frage. Aber die Palästinenser an diesem Gebiet, selbstverständlich bauen sie wie verrückt, darf ich einmal so sagen, weil sie natürlich sagen, das ist unser Gebiet und wir haben ein Recht. Und das ist ganz egal, ob das jetzt noch unter israelischer Herrschaft steht, Verwaltung steht oder nicht. Es gibt im Westberg über verschiedene Verwaltungsbereiche, A, B, C, aber das ist jetzt nicht das, worum es jetzt im Moment wichtig ist. Ein Beispiel dafür. Es gibt ein Projekt momentan, das ist, glaube ich, 10 Kilometer nördlich von Ramallah, wo eine Stadt tatsächlich aus dem Boden gestampft wird. Das ist die erste Stadt, die von den Palästinensern sozusagen gebaut wird, auf dem, in diesem Gebiet Samaria, eigentlich das erste seit der Römerzeit, wo hier nun eine Stadt gebaut wird, eine vollkommen palästinensische, eine hypermoderne, für 40.000 Leute, das wird eine Stadt werden, die sich mit jeder westlichen Stadt sehen lassen kann. Und wenn, ich habe einen Werbespot gehört, und in diesem Werbespot wird diese Stadt so beworben. Diese Stadt, Originalton einer Frau, die in diesem Spot spricht. Diese Stadt, in Englisch, jetzt ist die Übersetzung hier. Diese Stadt ist die erste legale Siedlung in einer Umgebung von lauter illegalen jüdischen Siedlungen. Merken Sie, wie hier sozusagen Dinge in die Weltöffentlichkeit hineingetragen werden, die nimmt sie mit. Das heißt, die Palästinenser in der Westbank haben das Recht zu siedeln. Ja, sie haben das Recht. Aber Israel hat kein Recht. Und das ist historisch eine Lüge. Und Israel betont immer wieder, und gerade Ayalon, der Vizeaußenminister, ist da einer, von dem ich irgendwie spüre, dass er da wirklich versucht, auch in der Weltöffentlichkeit das richtig zu stellen. Es gelingt ihm überhaupt nicht, wird nicht gehört. Von den großen Teilen der Weltbevölkerung. So sieht man sozusagen, wie hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Und auch immer wieder einseitig sagt man, die Siedlungen, die Israel baut, sie sind schuld, dass der Friede dort nicht weitergeht. Wenn Israel aufhört zum Bauen, dann setzen wir uns wieder zusammen und werden weitere Verhandlungen führen. Die Palästinenser dürfen weiterbauen. Da ist kein Aufschrei in der Weltöffentlichkeit aufgrund der gesetzlichen Situation. Gut, gehen wir zu einem nächsten Thema. Das ist das dritte Thema, die Flüchtlingsfrage. Die Flüchtlingsfrage geht nun sozusagen zurück. Und das muss man wieder historisch dann natürlich ganz genau sehen. Die Flüchtlingsfrage geht zurück auf den Unabhängigkeitskrieg 1948. Ganz kurz nur, als die 5 arabischen Staaten von sich aus Israel angegriffen haben, dann war es eine Aggression natürlich der arabischen Staaten, die Israel vernichten, ausradieren wollten. Gar keine Frage, da war nicht etwas anderes im Sinne. Hat dazu geführt, dass aus diesem Gebiet Israels eine ganze Reihe von Flüchtlingen, Araber, geflüchtet sind. Zum Teil, weil sie selber nicht unter israelischen Herrschaft wohnen wollten. Zum Teil deswegen, weil ihre eigenen Brüder sozusagen, die rundherum diese angreifenden Nationen, ihnen deutlich gemacht haben, sie sollen für eine kurze Zeit das Land verlassen. Und dann, wenn das Land eingenommen ist, können sie wieder in ihre alten Wohnungen zurückkehren. Es ist dann leichter, gegen die Israelis zu kämpfen, wenn die Israelis nicht vermischt sind mit den Arabern und man unterscheiden muss. Die Bomben können nicht unterscheiden zwischen einem Araber und einem Juden. So kamen Aufrufe. Und andererseits, der dritte Grund war natürlich, dass auch Israel hat auch Araber vertrieben in diesem Krieg. Vor allem aus Gebieten, die strategisch natürlich für diesen Abwehrkampf von Bedeutung gewesen sind. Nun sind 600.000 Araber ungefähr aus diesem Gebiet, das das heutige Israel darstellt, geflohen, zum Teil in die Westbank, zum Teil nach Jordanien, zum Teil nach Gaza oder wo auch immer. Und nun, wenn man diese Frage, wo Israel wieder als Hauptschuldiger hingestellt wird, Israel ist schuld, dass die Flüchtlingsfrage nicht geklärt ist. Warum? Weil sie die Flüchtlinge nicht wieder zurücklässt in ihr eigenes Gebiet. Das ist eine sehr schwierige Frage übrigens, das ist keine leichte Frage zu lösen und ich habe auch keine Lösung, die ich Ihnen hier anbiete. Ich will nur sagen, es muss auf historischen Tatsachen und auf fairen Tatsachen sozusagen aufbauen, sonst wird nie in irgendeinem Sinne hier etwas herauskommen, was zielführend ist. Ich rede von historischer Gerechtigkeit und das heißt erstens, man darf wiederum Ursache und Wirkung nicht voneinander verdrehen. Es waren die arabischen Staaten, die Israel eindeutig angegriffen haben. Das heißt, die Ursache für die Flüchtlinge, die entstanden sind, waren die arabischen Staaten. Das heißt, sie haben eine Hauptverantwortung, diese Frage zu lösen. natürlich auch Israel, aber sie haben eine Hauptverantwortung. Und die Wirklichkeit ist, sie nehmen sich aus dieser Verantwortung vollkommen heraus. Auch eine historische Tatsache. Diese arabischen Staaten übernahmen nach dem Unabhängigkeitskrieg überhaupt keine Verantwortung, sondern im Gegenteil, man hat nun diese Flüchtlinge in diesen genannten Gebieten, der Westbank und Gaza und so weiter, außer diejenigen, die nach Jordanien gekommen sind, die waren die einzigen, die auch in Jordanien in einem souveränen Staat aufgenommen worden sind. Alle anderen Flüchtlinge hat man in diesen sogenannten besetzten Gebieten, die man heute besetzte Gebiete nennt, hat man zusammengepfercht in Flüchtlingslager, ungefähr 600.000, und hat nichts dafür getan, dass diese Flüchtlinge in diesem riesigen Reich der Arabischen Liga von 21 riesigen Ländern mit 300 Millionen Einwohnern, aber unglaublich groß, sie in irgendeiner Weise zu integrieren. Sondern man hat sie als Flüchtlinge gehalten, man war gar nicht interessiert an diesen Leuten, außer Jordanien, das ist die Ausnahme für einen gewissen Teil, und hat sie von vornherein absichtlich verwendet als ein Druck und ein Faustpfand gegen Israel, um ständig Israel anzuklagen. Wiederum, Israel soll letztlich als der Hauptschuldige erscheinen. Nun, in der Zwischenzeit ist es immer noch nicht gelöst, das ist schon sehr lange her. Und aus den 600.000 Arabern, Flüchtlingen, wurden 3,7 oder 4 Millionen Araber. Stellen Sie sich vor, wenn jetzt mit einem Schlag Israel 4 Millionen Araber nach Israel hereinlässt. Das ist Selbstmord für Israel. Das würde bedeuten eine Selbstaufgabe. Mit einem Schlag würden die Araber die Mehrheit haben und es würde kein jüdischer Staat mehr existieren. Denn es wäre dann auch ein arabischer Staat, auch wenn er sogar demokratisch regiert wird, weil er die Mehrheit dann auch die Araber haben. Es ist unmöglich und es ist auch nicht die alleinige Verantwortung, die hier von Israel ausgeht. Und es gibt noch ein drittes Faktum, das in der Weltöffentlichkeit überhaupt nie besprochen wird, oder ich höre es zumindest in der normalen Weltöffentlichkeit nicht. Im selben Zusammenhang dieses Krieges, des sogenannten Unabhängigkeitskrieges, wo 600.000 Araber aus dem Land Israel sozusagen flüchten mussten, mussten auch ungefähr 600.000 Juden aus den Ländern der Arabischen Liga fliehen. Warum? Wegen dem Krieg. Weil sie ja jetzt Feinde waren. Diese Staaten, die Krieg erklärt hatten, und vor allem aus diesen Staaten, aber auch aus anderen, wurden nun Juden vertrieben. Sie mussten Hals über Kopf fliehen und natürlich mussten sie auch ihr ganzes Vermögen, und das war nicht wenig, dort in diesen Ländern belassen. Haben Sie jemals gehört, dass die Weltöffentlichkeit gefordert hätte, dass zumindest diese Juden, die alle dann nach Israel kamen und von Israel natürlich aufgenommen wurden und integriert worden sind. Haben Sie jemals gehört, dass ein Aufschrei war oder eine Anklage gegen die arabischen Nationen, dass sie diese Flüchtlinge sozusagen produziert haben oder gar eine Zahlung oder eine Entschädigung bekommen sollten für das Hab und Gut, das sie dort gemacht haben? Hier wird mit ungleichen Mitteln gemessen. Das Leid dieser Juden war genauso groß. Nur sie sind in eine andere Situation eingegliedert worden. Aber sie mussten auch ihre damalige Heimat verlassen. Sie waren sehr gut situiert auch in diesen Ländern. Hier gibt es keine Weltöffentlichkeit, die sich zu diesen Juden stellt. Warum? Sie sind integriert worden. Basta. Muss man nicht mehr reden drüber. Es ist gelungen. Ja? Das heißt, Israel ist wieder einseitig schuldig, nur für die arabischen Flüchtlinge. Und es wird in diesem ganzen Kapitel der Flüchtlingsfrage, wie Israel nun reagieren soll, diese Fragen, die ich hier als drei Punkte aufgegriffen habe, nicht wirklich als Kriterien für eine Lösung mitbedacht. Das Einzige, was ich sagen möchte, hier muss historische Wahrheit auch bedacht werden, damit es zu einer Regelung kommen kann. Die Regelung ist schwer genug. Ich habe keine Ahnung, vor allem jetzt, nachdem das ja alles so ein unglaublicher Berg geworden ist, wie man da eine Lösung finden kann. Aber sie muss auf dem Boden historischer Wahrheit und Fairness geschehen. Und nicht Israel, wie immer in anderen Fragen, auch einseitig sozusagen in dieser Weise angeklagt werden, dass sie die Alleinschuldigen sind. okay, Ursache und Wirkung darf bei der Lösung der Flüchtlingsfrage nicht umgedreht werden. So, jetzt komme ich zu einem neuen Punkt. Jetzt fange ich mit dem zweiten Teil an meines Vortrages. Nämlich die Rolle Israels für den Friedensprozess. Und jetzt werden Sie vielleicht überrascht sein, wie es weitergeht, aber das macht nichts. Jetzt möchte ich ganz bewusst aus einer christlichen Sicht heraus sprechen. Das wird vielleicht für manche fremd sein, aber hören Sie sich zumindest an und Sie werden dann nachher selber urteilen, ob Sie sich dem anschließen können oder nicht. Ich stelle eine These auf. Für die Rolle Israels in dem ganzen Friedensprozess aus christlicher Sicht. Das lässt sich in einem Satz sehr schnell zusammenfassen, hat aber eine umfassende Bedeutung. Dieser Satz lautet so. Israel wird dann einen entscheidenden Einfluss auf den Friedensprozess haben, wenn es der Berufung, das heißt Rolle, kann man auch als Rolle bezeichnen, die der Gott Israels, und übrigens das ist auch unser Gott, der Gott der Christen, ist absolut dasselbe, ja? Wenn also es, dieses Israel, der Berufung, der Rolle entspricht, die Gott diesem Volk zugedacht hat. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Ich bin zutiefst überzeugt, das rede ich als eine Überzeugung, nicht neutral, sondern aus einer Überzeugung heraus, ja? Dass hinter diesem Volk ein Gott steht und der hat einen Plan. Und dieser Plan, den dieser Gott Israels hat, der auch der Gott der ganzen Welt ist, auch der Schöpfer des Universums, ist immer ausgerichtet auf Frieden. Das ist wichtig. Er ist immer ausgerichtet auf Frieden. Das heißt, sein Ziel ist, dass auf dieser Welt Friede herrscht. Es wollen nicht immer alle Frieden. Und dann bekommen sie es auch mit diesem lebendigen Gott zu tun in einer anderen Weise, wenn sie sich gegen Frieden stellen. Aber es bleibt dabei, die absolute Erklärung sozusagen dessen, was Gott will, ist Friede. Und jetzt muss ich etwas dazu sagen. Dass Israel als Nation und Volk ist ein außergewöhnliches Phänomen, das es in der ganzen Welt vergleichbar nicht gibt. Und ich sage das so. Es gibt kein Volk dieser Erde, hinter dessen Geschichte, und wir haben jetzt schon 4000 Jahre Geschichte Israel, 4000 Jahre Geschichte. Es gibt kein Volk der Erde, hinter dessen 4000-jährigen Geschichte konkrete, historisch nachvollziehbare und nachprüfbare Verheißungen und Prophetien ausgesprochen worden sind, die sich buchstäblich erfüllt haben. Das ist hochinteressant. Was ich damit sagen will, hinter diesem Volk steht ein Gott, der in den verschiedenen Abschnitten des der Geschichte des Volkes Dinge vorhergesagt hat, die dann genauso eingetroffen sind. Manchmal 20 Jahre, manchmal 100 Jahre, manchmal 2000 Jahre später. Aber sie sind eingetroffen. Sagen Sie mir ein anderes Volk der Erde, hinter dem so viele Prophetien stehen. Es gibt überhaupt kein Volk, hinter dem Prophetien stehen, wie nur Israel. Das ist ein Phänomen, das ist ein außergewöhnliches Phänomen. Und das wissen Sie alle, wenn Sie die Bibel lesen. Denn in der Bibel werden diese Prophetien, sind ja diese Prophetien aufgeschrieben. Das heißt, Gott hat durch den Mund von Propheten ihnen Offenbarungen gegeben und sie haben Dinge ausgesprochen, die in der Zukunft lagen und die ganze 4000-jährige Geschichte begleitet haben und darüber hinaus noch die Zukunft begleiten. Es gibt kaum ein Kernereignis in der bisherigen Geschichte bis zur Gegenwart, in der Geschichte Israels, das nicht von einer Prophetie, von einer Vorhersage begleitet war, das also nicht schon lange vorher angekündigt wurde und buchstäblich durch das Wirken dieses Gottes in Erfüllung gebracht wurde. Das ist für mich einer der stärksten Gottesbeweise übrigens. Das macht für mich Gott absolut glaubwürdig. Allein das. Wenn ich nicht selber etwas erlebt hätte mit Gott, das würde mir genügen. Das nachzuzeichnen, wie Gott dieses Volk geführt hat. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele von dem, was schon, ich kann es nur in Kurzform tun, obwohl es eh lang genug dauert, aber schauen Sie, allein die Entstehungsgeschichte des Volkes Israel aus dem Stammvater Abraham, das ist auch nicht von ungefähr gekommen. Diese Entwicklung aus der Geschichte Abrahams in den Volk hinein wurde angekündigt. Sehr deutlich angekündigt, nämlich dem Abraham, bevor es in Erfüllung ging. Und so wie Gott es dem Abraham versprochen hat, geschah es. Ihr Lieben, die Beispiele sind so viel, dass man nicht mehr sagen kann, das ist Zufall oder Hirngespinst. Entschuldigung, da tut mir ein Mensch leid, wenn er sozusagen in diesen Kategorien nur denken kann, dass man alles als Hirngespinst sofort wegtut, was offensichtlich historische Beweise hat. Die 400-jährige Versklavung in Ägypten wurde längst vorher, wurde schon zu Abrahams Zeit den Erzvätern angekündigt, dass es diese Zeit geben wird. Und sie traf ein, wo es noch gar nicht sichtbar war, dass die 70 Israelis damals, Hebräer, nach Ägypten gesiedelt sind wegen dem Josef. Das war noch vorher angekündigt. Die Rettung durch Mose und den Einzug ins gelobte Land. Es gibt Prophetien über Prophetien davor, dass das geschehen würde, dass Israel wieder herauskommen würde. Und bitte wohlgemerkt, immer davor wurde es angekündigt. Und dann ist es in diesem Sinne geschehen. Der Untergang des Nordreiches im Jahr 722. Es hat sich ja geteilt, Israel dann nach Salomo, in zwei Teile, Nordreich Israel oder Südreich Juda genannt, mit zwei Königen. Zuerst ist das Nordreich untergegangen, 722, Samaria erobert. Das wurde mächtigst vorbereitet durch Prophetien. Das war auch ein Gericht über Israel und Propheten wie Jesaja oder Jeremia, die sich da in besonderer Weise von Gott Botschaften bekommen haben, dass doch Israel sich zu seinem Gott zurückkehren soll, sonst würde es untergehen. Das war alles davor und es geschah. Dasselbe geschah im Untergang des Südreiches und die erste Zerstörung des Tempels. Dasselbe wurde vorher angekündigt und nachher ist geschehen. Das nächste, dass aus der babylonischen Gefangenschaft die Juden eines Tages zurückkehren würden, war schon vorher angekündigt zu einer Zeit, wo es ganz unmöglich erschien, dass es geschehen würde. Es war angekündigt und es trat ein durch Wunder, die Gott selber gemacht hat. Die Zerstörung Jerusalems durch die Römer und der Tempel in Jerusalem, die zweite Zerstörung sozusagen im Jahre 70. Und dann gab es nochmal einen Aufstand, den Bar Kochba-Aufstand im Jahr 135. Das sind alles Ereignisse, die auch schon. Und wir könnten jetzt Bibelstellen durchgehen in der Bibel, die Sie alle zu Hause haben, die geschrieben worden sind, lange bevor das passiert ist. Die Zerstreuung der Juden in die ganze Welt, das ist wieder eine andere Zeit, wo der Nordreich und Südreich untergegangen sind und sie in die babylonische Gefangenschaft gekommen sind. Jetzt nach der Zerstörung Israels und Jerusalems im Jahr 70 oder 135 sind die Juden in die ganze Welt zerstreut worden. Auch das wurde angekündigt, dass es geschehen würde. Und das ist auch angekündigt. Das sind die mächtigsten Ankündigungen der ganzen Bibel. Eines Tages kommt ein Messias. Und ihr Lieben, zur Zeit Jesu, was wir sozusagen von der christlichen Zeitrechnung aus null beginnen, sehen wir als Juden, aber auch sehen wir als Christen, aber auch viele Juden der damaligen Zeit, dass dieser Messias Jesus war und ist. Und dass er nicht nur einmal gekommen ist, sondern noch einmal kommen wird. Das ist der Unterschied, den wir haben zwischen Juden und Christen. Dass wir glauben, dass der Messias schon gekommen ist, aber noch ein zweites Mal kommen wird. Das erste Mal ist er gekommen, um die Welt zu erlösen, damit Segen ausgeht von Israel. Und das zweite Mal wird er kommen, darüber rede ich gleich noch einmal. Darin sind wir uns einig, Juden und Christen. Es kommt der Messias, er kommt in jedem Fall. Ob er jetzt schon da gewesen oder nicht, aber er kommt. Und das wird eine unglaubliche Auswirkung haben. Und jetzt weiter zu den einzelnen Verheißungen, die etwas zu tun haben, damit, dass sozusagen Israel hier von Gott gedacht war, immer im Zusammenhang mit Frieden, mit Segen, mit etwas, was Gott sozusagen Gutes tun wollte den Menschen. Die Absicht Gottes in der Erschaffung dieses Volkes war immer, auch wenn es die Welt nicht verstanden hat oder viele nicht, Gutes der Welt zu tun. Ich rede immer von der Perspektive Gottes. Und ich meine, wir sollten uns dieser Perspektive anschließen, Israel gegenüber. Die grundlegendste Verheißung an Israel ist diese. Schauen Sie mal, wie oft das Wort Segen vorkommt. So beginnt die Geschichte Israels. Das ist der Ursprung Israels. Und Gott sprach zu Abraham. Das war die Geburtsstunde des Volkes Israel. Wo er noch gar nicht in Israel war, sondern in Ur, in Chaldea. Und da heißt es, so sagt Gott, von dir wird ein großes Volk abstammen. Hier haben wir eine der Verheißungen, die dem Abraham gegeben hat, wo er noch nicht einmal einen Sohn hatte. Geschweige denn in diesem Land war. Eine Verheißung Gottes, bevor sie erfüllt wurde. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Wer kennt heute nicht Abraham? Eine Prophetie von Gott, schon längstens bevor sie geschehen ist. In welchem Volk gibt es das noch? Auch in keiner anderen Religion übrigens. Ich will dich zum Segen für andere machen. Da ist es das erste Mal, die Berufung Israels. Israel soll Segen sein. Und das heißt Segen für die ganze Welt. Und darum, wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Also wer dich und dein Volk segnet, den werde ich segnen, sagt Gott. Wer Ohren hat zu hören, höre. Wer dich verflucht und deine Nachkommen, den werde ich auch verfluchen. Und dann sagt Gott, alle Völker der Erde werden durch dich, und das heißt durch deine Nachkommen, gesegnet werden. Das ist unfassbar. Israel ist berufen zum Segen für die Völker. Und Segen hat immer mit Frieden zu tun. Das ist grundsätzlich einmal so. Da liegt sozusagen diese Grundberufung Israels, nämlich Israel ist von Gott berufen, ein Segen zu sein. Nun, ich sage es noch einmal, der Jude Jesus, der ja ein Jude war, den wir als Sohn Gottes erkennen als Christen, der sein Leben freiwillig, nicht weil die Juden ihn getötet haben, sondern freiwillig hingegeben hat zum Opfer, er hat damit ein Werk getan, das zur Erlösung der ganzen Welt wurde und zur Versöhnung mit Gott. Das ist Segen. Deswegen hat auch Jesus gesagt, das Heil kommt von den Juden. Wie können wir dann die Juden anklagen? Das muss uns im Mund stecken bleiben, vor allem als Christen. Und dieser Segen ist ja noch nicht zu Ende mit Jesus, geht ja noch weiter. Wir kommen noch ein bisschen darauf, ein paar Minuten. Nun, diese Haltung, dass Gott Israel zum Segen gemacht hat, setzt sich jetzt fort auch in unseren Tagen. Ich möchte jetzt auf unsere Tage und auf die Zukunft noch eingehen. Da bin ich hier schon fertig. Es geht darum zu sehen, dass das, was Gott schon, und ich sage es jetzt bewusst, 2700 Jahre vor heute angekündigt hat, passiert jetzt vor unseren Augen. Ich sage immer, es ist ein unglaubliches Vorrecht, jetzt leben zu dürfen. Wir sehen jetzt noch einmal die Größe des Gottes Israel in einer anderen Weise, wie wenn wir vor 3000 Jahren gelebt hätten. Das ist ein Vorrecht. Weil Gott bestätigt und bestätigt und bestätigt durch Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch, was er gesagt hat. Und nun hören wir diese Worte. Verheißungen der Rückkehr aus weltweiter Zerstreuung. Diese Verheißung, dass eines Tages, nachdem Israel weltweit zerstreut wurde, wieder zurückkehren wird, war zu einem Zeitpunkt gesprochen von Jeremia, wo Israel noch gar nicht weltweit zerstreut war. Das ist unglaublich. Ich sage es nochmal, wo findet man das sonst? Das sind für mich echte Nachweise für die Realität und Lebendigkeit dieses Gottes Israels. Und er hat etwas Gutes vor mit ihm und durch ihn auch für die ganze Welt. Und da heißt es, und jetzt hören Sie das einmal aus dieser Perspektive, so spricht der Herr. Der erste Satz ist wichtig. Singt vor Freude über Israel. Wer singt heute vor Freude über Israel? Und das ist ein Wort, das auch an die Völker gerichtet ist, wie es ja da unten vorkommt. Singt vor Freude über Israel. Warum? weil Gott dabei ist, eines Tages, und wir leben jetzt in diesen Tagen, wir sehen das mit unseren Augen, weil Gott dabei ist, eine Verheißung an Israel zu erfüllen, die er schon vor 2500 Jahren gegeben hat. Und das soll bei den Völkern Jubel auslösen. Und was tut es? Das Gegenteil. Aber die Wahrheit ist, es ist angekündigt worden und es ist im Geschehen, so wie es hier steht. Lesen wir das mal kurz durch. Wo Gott sagt, denn ich werde sie, die Israeliten, aus dem Norden holen und von den Enden der Erde, hier ist nicht von Babylonien die Rede, von den Enden der Erde, auch die Blinden und Lahmen, die Schwangeren und die, die gerade ein Kind bekommen haben, werden unter ihnen sein. Sie werden als großes Volk zurückkehren. Hört die Worte des Herrn, ihr Völker, jetzt sind wir dran. Macht sie auf den fernsten Inseln bekannt und sprecht, der Herr hat sein Volk in alle Winde zerstreut. Er war es, der es auch zerstreut hat. Das war ein Akt auch von Gericht über Israel. Ihr Lieben, Israel hat es nicht immer leicht unter der Herrschaft ihres Gottes. Das war Gericht. Aber jetzt sagt Jeremia als ein Wort vom Herrn, aber der, der Israel zerstreut hat, sammelt es wieder. Und das ist jetzt die Zeit. Der Herr hat sein Volk in alle Winde zerstreut, aber nun sammelt er es und noch mehr. Er umsorgt sein Volk, so wie ein Hirte sich um seine Herde kümmert. Ihr Lieben, das ist Wort Gottes und Sie können es prüfen in den nächsten 20, 100 oder wie viele Jahren auch immer. Gott sammelt sein Volk und umsorgt es. Das Wichtige ist, er tut es. Sie können es sehen, Sie werden es sehen, wie es in die Wirklichkeit sozusagen geschieht. Wir haben das ja schon als eine Wirklichkeit vor unseren Augen. Es ist ja schon ein gewaltiger Prozess der Rückführung geschehen durch die Einwanderungswellen am Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts und vor allem dann durch die Gründung des Staates Israel 1948. In Hesekiel 36, noch einmal eine dieser Verheißungen, von denen gibt es eine Fülle im Alten Testament. So spricht Gott der Herr, ich werde meinen großen Namen, das ist eine hochinteressante Formulierung, wo Gott sagt, ich werde meinen Namen, den ihr, nämlich die Juden, sagt er jetzt, bei den Völkern entweiht habt. Ich werde diesen meinen Namen seine Heiligkeit zurückgeben. Und wenn ich vor ihren Augen, das sind die Völker, wenn ich Gott vor den Augen der Völker meine Heiligkeit an euch offenbare, spricht Gott der Herr, dann werden die Völker erkennen, dass ich der Herr bin. Das ist die Absicht. Das heißt, wenn Gott sein Volk vor den Augen der ganzen Welt zurückführt in ihr eigenes Land, dann soll die ganze Welt erkennen, dass er Gott ist. Wer Augen hat zu sehen, sehe. Und denn ich hole euch aus den Völkern und sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land zurück. Ich bringe euch in euer Land zurück. Und ihr sollt in dem Land leben, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Und es wird nie mehr eine Zeit geben, auch das sagt Gott durch Propheten, wo Israel aus diesem Land jemals vertrieben wird. Es wird noch schwierige Zeiten durchmachen. Das sagt auch die Bibel, wir kommen gleich drauf. Aber das ist wichtig. Ich möchte Sie nur auf ein paar Dinge aufmerksam machen, was diese beiden Worte meinen. Ganz kurz. In all diesen Worten steht, ich werde es machen. Das heißt, der Gott Israels ist der Handelnde. Er ist es, der Israel zurückbringt. Er hat die politischen Türen geöffnet. In Wirklichkeit. Er hat den Juden eine Sehnsucht ins Herz gegeben, wieder zurückzukehren. Ohne diese Sehnsucht würden sie ja gar nicht kommen, weil sie haben ja nur Schwierigkeiten in dem Land, am Anfang zumindest, weil kein Honiglecken zurückzukommen. Also er ist in allem der Handelnde und wohl dem Volke Israel, wenn das Volk Israel das versteht. Ich habe den Eindruck, dass nicht alle in Israel das auch wirklich versteht oder vom Volk Israel, dass es Gott war. Und ein zweites, das ist ganz wichtig, Gott will vor den Augen der Welt etwas demonstrieren. Ihr seht, wenn Gott etwas vorhat mit Israel, hat es immer ein Forum vor der ganzen Welt. Es dient immer der ganzen Welt. Und er will der ganzen Welt erstens einmal seine Treue zeigen. Er ist ein Gott, auf den man sich verlassen kann. Er hat seinem Volk Israel per Bund versprochen, dass dieses Land Israel auf ewig der Besitz Israels sein wird. Das hat nichts damit zu tun, dass es Epochen gab, wo sie vertrieben wurden. Aber eine grundsätzliche Entscheidung hat Gott getroffen. Deswegen wird die Geschichte mit Israel im Land enden. Im Land. Und Gott, also das ist das eine sozusagen, was hier deutlich wird. Was Gott verspricht, hält er. Wenn er Israel eine Zusage gegeben hat, ihr könnt euch hundertprozentig darauf verlassen, dass es erfüllen wird. So müssen wir die Bibel lesen. Wir müssen die Bibel lesen zugleich mit der Geschichte, mit den Geschichtsbüchern und mit der Tageszeitung. Das ist nicht verrückt. Das gibt Perspektive. Und wir werden staunen, was da herauskommt, wenn man sich nur die Mühe macht, das auch in diesem Zusammenhang zu sehen. Und das Zweite ist, Gottes Barmherzigkeit ist immer größer als sein Gericht. Das ist so etwas Wunderbares. Wir haben ja denselben Gott. Israel ist immer wieder schuldig geworden. Sie haben immer wieder die Wege Gottes verlassen. Sie haben nicht immer zu alle, aber große Teile oft vom Volk haben sich anderen Göttern zugewandt, haben sich eigene Wege ausgedacht, wie sie gehen, haben nicht auf Gott gehört. Das hat dazu geführt, dass Gott sich abwenden musste, manchmal von seinem Volk, um es auch zu richten. Das gab es dann auch Verfolgung und dann gab es auch Zerstreuung. Aber immer mit dem Hintergrund, dass Gott auch in diesen Zeiten der Zerstreuung sein Volk zurückruft, weil er dieses Volk so unendlich liebt. Und ihr Lieben, das ist etwas, was mich am meisten bewegt, die Liebe Gottes zu Israel. Und ich möchte von dieser Liebe angesteckt sein. Von der Liebe Gottes zu Israel. Was er liebt, möchte ich auch lieben. Sonst bin ich ja gegen ihn. Und wenn Gott Israel liebt, und diese Liebe zeigt sich, dass er aus seiner Barmherzigkeit heraus Gott Israel nie den Bund gekündigt hat. Er hätte ja sagen können, ihr Israeliten, ihr kommt meiner Berufung nicht nach, wozu ich euch berufen habe, Fußtritt, auf Wiedersehen, ihr seid nie, nicht mehr mein Volk. Und wir setzen jetzt ein anderes Volk an diese Stelle. Das haben nämlich die Christen getan. Sie haben sich an die Stelle Israels gesetzt. Und das war die größte Schuld der Christen. Aber das ist ein anderes Thema. Die Barmherzigkeit Gottes ist hier ein ganz wichtiger Punkt, dass nämlich nun Gott auch vor den Augen der ganzen Welt zeigt. Er sagt, ihr habt meinen Namen entweiht, in dieser Stelle, die ich vorher gezeigt habe. Ihr habt meinen Namen entweiht und jetzt werde ich meinen Namen wiederherstellen. Wodurch? Ich werde barmherzig sein zu euch und werde euch zurückführen in euer Land. Und indem ich halte, was ich versprochen habe, werden auch die Völker erkennen, dass ich ein heiliger Gott bin. Ich werde meinen heiligen Namen wiederherstellen, sagt Gott. Deswegen führt er Israel zurück. Damit er offenbar wird den ganzen Völkern, dass er ein Gott ist, der heilig ist und der sein Wort sozusagen hört. Und sein Wort auch erfüllt. Und ihr Lieben, das ist die Quintessenz. Es ist dazu gegeben, dass wir uns freuen. Jubelt laut über Israel. Warum? Weil Gott nun endlich nach 1800 Jahren oder mehr sein Volk, das zerstreut wurde, stellen Sie sich vor, 1800 Jahre. Und jetzt führt er sein Volk wieder zurück in dieses Land. Das ist Anlass zum Jubel. So will es Gott haben. Das ist sozusagen die Absicht. Warum? Warum führt er das denn zurück? Weil er im Land Israel mit seinem Volk noch etwas vorhat, was für die ganze Welt dem Frieden dient. Ich bin immer noch beim Thema. Diese Rückführung Israels gehört zum Plan Gottes, dass Israel zum Segen wird. Aber verstehen Sie, anstelle dessen, dass die Völker sich freuen würden, dass Israel wieder zurückkehrt und es verstehen könnte als ein Segen für die ganze Welt, wird Israel angeklagt. Und Israel muss sich ununterbrochen rechtfertigen, dass sie überhaupt dort wohnen. Das ist die Kehrseite. weil Israel zurückgekehrt ist und sich viele Nationen nicht gefreut haben über diese Rückkehr, ist dieser Prozess entstanden. Viele Nationen, vor allem seit 1948, natürlich, da gab es erst wieder eine Nation, haben sich angefangen, gegen Israel zu versammeln. Es gibt heute eine Allianz, ich habe damit begonnen, weltweite Allianz. Es gibt nur mehr ganz, ganz wenige Länder, die sich eindeutig auf die Seite Israel stellen. Sogar Amerika bröckelt. Sehr stark schon. Meines Wissens nach, das einzige Land, das uneingeschränkt auf der Seite Israel steht, ist Kanada. Was aus Kanada kommt, von der dortigen Regierung, ist unglaublich, wie sie sich auf die Seite... Nur wird das nicht in der Weltöffentlichkeit sehr stark verbreitet und man liest daher auch nicht in den Tageszeitungen. Aber es gibt eine Allianz, die größer wird, die sich sozusagen gegen Israel verschwört. Aber sehen Sie, was dabei wichtig ist. Sogar dieses, was nach der Sammlung Israels geschehen wird, hat Gott schon vorhergesagt. Ich sage es ein bisschen leger. Gott hat nicht gesagt, ich werde euch zurückführen und die Völker sollen jubeln. Und die Völker jubeln aber nicht, sondern stellen sich gegen Israel und jetzt fällt Gott von seinem Thron herab, weil ihm etwas nicht gelungen ist. Das ist eine sehr naive Vorstellung. Gott wusste genau, was geschehen würde. Und er hat es vorhergesagt. Lesen Sie diesen Text aus Zacharia. Zacharia hat gelebt 500 Jahre vor Christi Geburt. Wiederum eine Vorhersage, die jetzt in Erfüllung geht, die vor 2500 Jahren gesprochen wurde. So spricht der Herr, siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Sehr interessant. Und auch über Juda, also nicht nur Jerusalem, sondern auch über Juda, das ist ein Begriff für ganz Israel jetzt, auch es wird in Bedrängnis geraten zusammen mit Jerusalem und es wird geschehen an jenem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein. Für alle Völker, alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich wundreißen und alle Nationen der Erde werden sich gegen es versammeln. Über das Haus Juda aber halte ich meine Augen offen. Hier wird vorhergesagt, was jetzt vor unseren Augen geschieht. Nehmen wir die Zeitung, legen wir sie neben die Bibel, wir werden erstaunt sein. Es hat noch nie eine solche Allianz von Nationen gegeben, die sich gegen Israel richten. Es gab auch noch gar keine Möglichkeit früher. Es ist diese Zeit eben jetzt. Es gab ja keinen Staat Israel seit 70. Jetzt ist die Zeit. Und genau das passiert, was für diese Zeit vorhergesagt wird. Dass sich mehr und mehr Nationen gegen Israel wenden. Das sind zwei Begriffe, die ganz entscheidend sind. Das eine Wort ist Taumelschale und das zweite Wort ist Stemmstein. Keine Angst, jetzt komme ich wirklich bald zum Ende. Taumelschale, das ist ein Begriff, der meint, ein Becher mit Wein. Und wenn man diesen Wein trinkt, wird man berauscht. Was Gott damit meint, es wird eine Zeit kommen, in der die Nationen ringsum, wohlgemerkt, ringsum, sozusagen sich an Jerusalem und an Juda, also an dem ganzen Israel, berauschen werden. Sie werden in einen Rauschzustand kommen im Kampf gegen Israel. Sie wollen unter allen Umständen Jerusalem. Sie wollen unter allen Umständen sozusagen Israel. Das ist fast irrational. Hat auch etwas zu tun mit dem Islam. Das ist jetzt nicht mehr ein Thema. Aber diese Taumelschale, wir sehen das. Die Völker ringsum trinken bereits diese Taumelschale. Es gab nie eine Zeit, in der so sehr die Völker ringsum sozusagen sich hier versammeln um Jerusalem und die sich berauschen daran. Der Kampf um Jerusalem ist der erbittertste Kampf, den es gibt. Und es gibt den zweiten Begriff, der heißt Stemmstein. Und da sind jetzt alle Nationen beteiligt. Beim ersten geht es um die Nationen ringsum. Und jetzt heißt es, Israel wird zu einem schweren Stein, den alle Nationen aufheben wollen. Stemmstein ist einer, den man hochstemmt mit Macht und dann wegwirft, aus dem Wege räumt. Das ist eine wunderbare Beschreibung von dem, was jetzt passiert. Die ganze Welt hilft, diesen schweren Stein Jerusalem und Israel aufzuheben und wegzuwerfen. Er ist ein Hindernis. Israel ist das Hindernis für den Frieden. Wir müssen ihn weg aus dem Wege räumen. Ist das nicht eine genaue Erfüllung und wunderbare Beschreibung dessen, was jetzt geschieht? Gott wusste es längst. wieder ein Zeichen für mich, für die Souveränität und Glaubwürdigkeit dieses lebendigen Gottes. Wir können wirklich uns darauf verlassen, was er gesagt hat. Und darum, weil Gott alles das in den 4000 Jahren Geschichte bis zu unserer Gegenwart, mit der Rückführung Israels, mit diesen beiden Situationen, die ich hier geschildert habe, weil das alles in Erfüllung gegangen ist, deswegen glaube ich auch, dass die Vorhersagen, die noch nicht erfüllt sind, auch erfüllt werden. Gäbe es einen Grund, den mir jemand nennen könnte, dass wir sagen, den Rest dürfen wir nicht glauben, wenn alles andere sich tatsächlich erfüllt hat? Ich sehe keinen. Darum tun wir gut daran, wenn wir das sehen, was Gott vorhat. Und jetzt gehe ich ins Finale. Das ist das Kommen des Messias. Das Kommen des Messias ist eine gewaltige Ankündigung. Und ich nehme da nur ein Wort heraus für das Kommen des Messias, das Wort von Zacharia wieder, der auch dieses Wort bekommen hat über den Taumelbecher und über den Stemmstein. Und im selben Zusammenhang, in denselben Kapiteln 12, 13, 14, wird das auch sehr deutlich ausgesprochen, wo es heißt, dann, wenn sich alle Völker gegen Jerusalem zusammenfinden, im letzten Kampf um dieses Jerusalem, und wir sind mittendrin, wenn man das mit offenen Augen sieht, dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen. Dieses Wort, der Herr ausziehen, ist nach jüdischer Interpretation und nach christlicher Interpretation ganz einheitlich der Messias. Man muss das Umfeld lesen, um zu sehen, dass hier der Messias gemeint ist. Er wird sozusagen kommen und er wird gegen diese Nationen kämpfen. Das heißt, ihr Lieben, wer sich gegen Israel stellt, wird damit rechnen müssen, dass ihm Schaden zugefügt wird. Eines Tages, auch wenn es nicht jetzt ist. Weil wer Israel segnet, wird gesegnet werden. Wer Israel flucht, das heißt nichts Gutes wünscht. Fluchen heißt nichts Gutes wünschen. Dem wird dasselbe passieren von Gott her, dass Gott ihn zurückweist. Und wenn der Messias kommen wird, und ich habe keinen Zweifel, dass das eine reale geschichtliche Situation sein wird, dann wird er sich auf die Seite Israel stellen. Hören Sie das? Er wird sich auf die Seite Israel stellen. Und das bedeutet ein Widerstehen den Völkern. Sie werden nicht zu ihrem Ziel kommen. Es wird sogar Schaden für sie sein. Was auch immer das bedeutet. Er wird sozusagen an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der von Jerusalem im Osten liegt, und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus spalten in zwei Teile. Ich glaube, es wird genauso real geschichtlich passieren. Und zu einem sehr großen Tal werden. Und dann, und der Herr, der Messias, wird König sein, worüber? Über die ganze Erde. Von wo? Von Jerusalem. Er wird in welchem Land wohnen? In Jerusalem. Wer wird sein Volk sein? Die Juden. Und das Ganze dient dazu, dass durch dieses Geschehen endlich das passiert, in eine Erfüllung geht, wozu Gott von Abraham an die Juden berufen hat, zum Segen. Es gibt niemand anderen, der letztlich diesen Frieden herstellen kann, als der Messias Israels, der nach Israel zurückkommt. Deswegen ist Israel geschaffen worden. Deswegen hat er so viel mitmachen müssen auch. Deswegen will es wieder zurückgeführt werden, damit der Messias dort kommen kann, in diesem Land. Von dem aus, diesem Land und der Stadt Jerusalem, wird ganz sicher die Welthauptstadt werden, keine Frage. Dann wird Rom nicht mehr wichtig sein, dann wird für die Protestanten nicht mehr Wittenberg wichtig sein oder für andere ganz was anderes. Jerusalem und sein Volk Israel. Und darum wird über diese Zeit Folgendes gesagt. Lesen Sie das, und wenn Sie das lesen, werden Sie sagen, das ist eine sehr schöne, fromme Utopie und Fantasie, und so wird er diese Stelle auch von vielen, sogar Christen behandelt, von Atheisten sowieso, das sind diese frommen Fantasien, die Leute haben. Aber lesen wir es. In den letzten Tagen wird der Berg, auf dem das Haus des Herrn steht, zum wichtigsten Gipfel werden und sich über allen anderen Berge erheben. Das ist der Berg Zion, Jerusalem. Alle Völker werden zu ihm strömen. Ich möchte nochmal sagen, ich habe keinen Anlass zu zweifeln, dass das stimmt, wenn auch die anderen Prophezeiungen alle erfüllt worden sind. Warum nicht? Es spricht mehr dafür, dass das so geschehen wird, als dagegen, dass es nicht so geschehen wird und nur eine Fantasie ist. Scharenweise werden sie herbeikommen und sagen, kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn zum Hause des Gottes Israels gehen. Dort wird er uns seine Wege lehren, damit wir auf seinem Pfaden gehen. Dann wird die Lehre des Herrn, dieses Gottes Israels, von Zion, das ist Jerusalem, ausgehen und sein Wort von Jerusalem. Der Herr wird, das ist hochinteressant, zwischen den Nationen richten. Er wird sichtbar werden hier auf dieser Erde. Er wird richten zwischen den Nationen und unter vielen Völkern Recht sprechen. Und jetzt heißt es, Schwerter werden zu Pflugscharen und Speerspitzen zu Winzermessern umgeschmiedet werden. Keine Nation wird mehr gegen eine andere ziehen und sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ist absolut unmöglich, nach menschlichem Verstand das zu glauben. Das klingt wirklich nach einer Utopie. Aber ich sage es noch einmal, die Tatsache, dass Gott vorhergesagt hat, dass Israel wieder zurückkehrt, war für 1800 Jahre genauso eine Utopie. Das ist unmöglich. Wie soll das jemals geschehen? Ihr Lieben, das ist Friede. Und dieser Friede wird von Jerusalem ausgehen. Der hat etwas mit Israel zu tun und Israel wird sozusagen der Punkt sein, von dem aus dieser Friede in die ganze Welt hineingeht. Sehen Sie, dann werden die Völker nicht mehr gegen Israel anrennen und kämpfen, sondern werden nach Israel laufen, weil sie etwas bekommen wollen von dem Gott Israels und von dem Volk Israels. Das heißt aber an der anderen Stelle, dann werden 10 Männern aus den Heiden einen Juden bei seinem Rockzipfel packen und sagen, ich will mit dir kommen, wir wollen mit dir kommen, denn wir wissen, dass Gott unter euch lebt. So wird Israel zum Segen. 10 Männer aus den Nationen werden einen Juden packen und sagen, ich gehe mit dir, weil der Jude ein Segen ist für die Völker. Aber verstehen Sie, das kann nur Gott machen. Und jetzt habe ich die letzte Bild, Moment, wo noch einmal auch deutlich wird, dieser Friede, der von dem Messias ausgeht, ist ein Friede für die ganze Welt, auch für die arabische Welt. Lesen Sie das einmal mit Herzen. Und der Herr wird sich den Ägyptern zu erkennen geben. Oho. Wer ist der Herr? Der Gott Israels. Er selber wird es machen. Übrigens, es gibt tausende Moslems in den arabischen Nationen, die auf übernatürliche Weise den Gott Israels und Jesus erkennen. Sich aber vielfach es nicht sagen getrauen, weil sie dann natürlich verfolgt werden. Wer macht das? Sie haben keine Bibel gelesen, es hat sie niemand missioniert. Gott selber erscheint ihnen. Sie haben Träume, sie haben Visionen. Unglaubliches passiert. Und es geht in diese Richtung. Gott fängt an, das zu tun. Er wird sich selber ihnen zu erkennen. Ägypten und Assur sind jetzt Beispiele für arabische Nationen. Und sie werden an jenem Tag den Herrn erkennen. An jedem Tag wird es eine Straße von Ägypten nach Assur. Natürlich ist Israel in der Mitte. Und Assur wird nach Ägypten und Ägypten wird nach Assur kommen. Und die Ägypter werden mit Assur dem Herrn dienen. Sie werden beide dem Herrn dienen, Syrien und Ägypten. Und damit als Bilder wird es für die arabischen Nationen. Und an jenem Tag, ist das nicht schön, wird Israel der Dritte sein in der Mitte. Mit Ägypten und mit Assur. Israel, ein Segen inmitten der Erde. Ihr Lieben, das ist das Letzte. So wird es erfüllt. Ein Segen inmitten der Erde. Und darum, ihr Lieben, weil Gott Israel berufen hat, ein Segen zu sein inmitten der Erde, und niemand kann das verhindern, nicht einmal die Allianz aller Nationen. Aber das ist für uns ein Aufruf, uns an die Seite dieses Gottes zu stellen, und der Absichten, die Gott mit seinem Volk hat. Das heißt, wenn er dazu Israel gemacht hat zu einem Segen, auch wenn es viele nicht erkennen, so sollten es die Christen wenigstens sein. Wenigstens die Christen in allen Nationen, die erkennen, welche Absichten Gott mit Israel hat und sich auch auf die Seite Gottes und damit auf die Seite Israels stehen. Wir stehen an der Seite Israels. Weil Gott in dem Sinne, dass wir unterstützen, was Gott mit seinem Volk vorhat. Und dass wir auch all das unterstützen, was heute notwendig ist in diesem Volk. Was geschehen muss, dass dieses Volk auferbaut wird, aufgebaut wird, dabei dies in seine letzte Berufung hineinkommen kann, die dann erfüllt sein wird, wenn der Messias wiederkommt. Ich danke für Ihre außergewöhnliche Aufmerksamkeit für so lange Zeit. Applaus